Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Eine Begegnung für den Frieden vor 40 Jahren im Bremer Überseemuseum. Im Februar 1983 eröffnete das Bremer Überseemuseum die Ausstellung Ökologische Folgen eines Krieges, zum Beispiel Vietnam. Es folgte damit seinem neuen Konzept, nicht nur ein Ort der Entspannung zu sein, sondern auch seinen Teil zur Verdeutlichung der Probleme unserer Zeit beizutragen. Die Ausstellung war Anlass für engagierte Bremer Bürger, Kontakte zur amerikanischen Friedensbewegung herzustellen, um vielleicht eine Begegnung von Opfern dieses Krieges aus Vietnam und aus den USA bei Veranstaltungen in der Bundesrepublik herbeizuführen. Für die Abrüstungsinitiative Bremer Kirchengemeinden und die Bremer Initiative gegen Giftgas für Vietnam und die Opfer von Agent Orange beauftragte mich Pastor Hans-Günther Sanders, während eines USA-Aufenthaltes Gespräche darüber zu führen. Ich traf in New York den Stern-Korrespondenten Walter Ungar, der im Frühsommer 1982 mit erschütternden Bildern die Schicksale von Familien amerikanischer Vietnamsoldaten dokumentiert hatte, die seinerzeit bei den Entlaubungsaktionen mit dem Gift Agent Orange in Berührung gekommen waren. Zum Beispiel von Michael Ryan, der als 21-Jähriger in Vietnam war und in mit Agent Orange besprühten Gebieten. Im Januar 1971 brachte seine Frau Maureen in Tony Brook bei New York die Tochter Carrie zur Welt. Als Akt Gottes nahmen sie zunächst hin, was ihnen geschah. Ein erbarmungswürdiges Geschöpf war geboren, mit verkrüppelten Gliedmaßen, verschlossenem Mageneingang, ohne Darmausgang, mit funktionsunfähiger Blase und einem Loch im Herzen. Walter Unger berichtete, sie hatten keine Erklärung für die Katastrophe, aber beide gläubige Katholiken haderten nicht. So oft die Ärzte auch erklärten, dass dieses Kind keine Überlebenschance habe, sie gaben nicht auf. Michael Ryan ist Polizist, seine Frau Pflegerin in einem Heim für hirngeschädigte Patienten. 10 Jahre lang steckten sie jeden Dollar in Dutzende von Operationen. Als Carrie 6 Jahre alt war, erfuhr ihr Vater den Zusammenhang und er reihte sich ein in die Front der Ankläger. Er schrieb sich die entsetzlichen Erfahrungen seiner Familie, aber auch ihre Entschlossenheit, dem Schicksal zu widerstehen, in einem Buch von der Seele. Ich rufe Michael Ryan zu Hause an. Vielleicht ist er bereit, in die Bundesrepublik zu kommen, hier Zeugnis zu geben. Aber da erfahre ich, dass seine Frau Maureen schwer erkrankt ist. Michael verbringt jede freie Stunde im Hospital. Ich wende mich an die nächste Adresse, Agent Orange Victims International. Die Organisation von Vietnam-Veteranen unterhält ihr Büro in einem Kellergeschoss. Dort treffe ich ihren Präsidenten Frank McCarthy und seinen Stellvertreter Richard Allen Sanders. Aber zu meiner Überraschung werde ich voller Misstrauen empfangen, das sich steigert, als sie vom Zusammenhang der geplanten Veranstaltungen in der Bundesrepublik mit der Friedensbewegung erfahren. Das Gesprächsergebnis fasse ich zusammen in einem Telegramm nach Hause. Beide nur unter Einschränkungen bereit zu kommen, wollen auf keinen Fall politisch diskutieren, verbietet ihre Charta als humanitäre Organisation, wollen nicht zusammen mit Vietnamesen auftreten, das hieße separate Veranstaltungen, fühlen sich nicht Friedensbewegung zugehörig, wollen nicht über Vietnamkrieg diskutieren, sehen Einsatz von Agent Orange in Vietnam nicht als chemische Kriegsführung der USA, sondern als lebensbedrohende Praxis überall, in Klammern Unkrautvernichtungsmittel, haben den Verdacht, dass Hanois Armee seinerzeit erbeutetes Gift selber gegen US-Truppen bzw. zur Freihaltung von Dschungelnachschubwegen eingesetzt hat. Wie kommt es, dass ein Mann wie R.A. Sanders, der mir selbst die Giftauswirkungen Akne an seinen Armen zeigt, zugleich verbissen versichert, er sei stolz, in Vietnam gekämpft zu haben? Das wird mir klar, als ich mit dem New Yorker Juristen Viktor Yanakone telefoniere. Er hat durchgesetzt, dass endlich in einem Grundsatzverfahren festgestellt wird, ob der Verdacht gerechtfertigt ist, Agent Orange sei für Erkrankungen von 12.000 Vietnam-Veteranen verantwortlich, die er vertritt, und ob die Vermutung stimmt. Die insgesamt 5 Herstellerfirmen hätten die gesundheitsbedrohende Beimischung von Dioxin vorsätzlich oder fahrlässig verschwiegen. Die Opfer, bislang oft ohne Einkommen, hoffen auf Schadensersatz und sie fürchten, jede Diskussion der politischen Verantwortung könne ihrer Sache schaden. 1984 erklärten sich die beschuldigten Chemiekonzerne am Tag des Prozessbeginns überraschend bereit, eine Pauschalsumme zu zahlen. Das Projekt Begegnung für den Frieden scheint zu scheitern. Da entsinne ich mich eines Kontaktes, geknüpft ein Jahr zuvor in Nicaragua. In meinem Hotel in Managua, der Hauptstadt Nicaraguas, zog eine Delegation aus den USA ein, ungewöhnliche Besucher, ehemalige Vietnamsoldaten, jetzt in der amerikanischen Friedensbewegung engagiert und auf einer Fact-Finding-Mission in diesem von den USA bedrohten Land. Und das unmöglich Scheinende gelingt. Am 17. Februar 1983 erhellen Fernsehscheinwerfer die Ausstellungsräume in Bremen. Unerwartet ist auch ein sowjetisches TV-Team erschienen. Ich drehe für das deutsche Fernsehen. Ein Stück zerstörter Wald. Minen und Kontaktbomben am Weg sind entschärft. In Vietnam fordern sie noch heute täglich Opfer. Durch diese Waldschneise müssen alle Ausstellungsbesucher des Bremer Überseemuseums. Der erste Besucher an diesem Morgen hat schlimme Erinnerungen an solche Szenen. 19 Jahre alt war der Amerikaner Tom Nussbaumer, als er 1967 zum Kampfeinsatz nach Vietnam musste. 6 Monate dauerte seine Ausbildung, 6 Monate kämpfte er, bis eine Granate sein linkes Bein wegriss. 6 Monate lang lag er danach im Krankenhaus. In den folgenden Jahren erlebte er den Horror heimgekehrter Vietnam-Veteranen. Ablehnung einer Auseinandersetzung mit den moralischen Implikationen dieses Krieges durch politische Führung und Öffentlichkeit. Soziale und psychische Probleme, mit denen Zehntausende nicht fertig wurden. Familiäre Zerrüttung, Drogenabhängigkeit, wachsende Selbstmordrate, frustrierender Kampf um Anerkennung als Opfer, beispielsweise des 10 Jahre lang geführten Gifteinsatzes in Vietnam. Für Tom Nussbaumer gab es schließlich nur eine Konsequenz: ein neuer Kampf mit anderen Mitteln. Jetzt in der amerikanischen Friedensbewegung. Ich habe erlebt, wie Tom Nussbaumer noch sehr befangen, sehr nachdenklich, Besuchern eines Gottesdienstes in einer Bremer Gemeinde von seinen Erfahrungen, seinen Lernprozessen erzählt, in einer Gemeinde, die selber zerrissen war, als von ihrer Kirche aus damals Protest gegen die amerikanische Kriegsführung in Vietnam formuliert wurde. Tom Nussbaumer geht an diesem Sonntagmorgen zum Abendmahl, zum ersten Mal seit seiner Rückkehr aus Vietnam. Die Haltung der eigenen Kirche in diesem Konflikt hatte ihn enttäuscht. Der heute 35-Jährige ist sich bewusst, dass er sich mit seinem Auftreten hier, mit seinen in einem schwierigen Prozess immer klarer werdenden Friedensappellen außerordentlich exponiert. In einem deutlichen Gegensatz zur Ideologie der Reagan-Administration. Er macht sich die Sache nicht leicht. Die Reise nach Deutschland wird zu einem komplizierten Selbstfindungsprozess. vor der Kamera. Im Bremer Museum kommt es zu einer unerwarteten Begegnung. Unter den drei vietnamesischen Wissenschaftlern, die später zusammen mit ihm zu einer Vortragsreise durch mehrere Städte der Bundesrepublik aufbrechen, befindet sich der Sozialwissenschaftler Tran Kin Chi. Er war 1967 im selben Gebiet wie seinerzeit Tom Nussbaumer auf der anderen Seite. Ich habe gefilmt, wie beide sich in jenem nachgebauten, zerstörten Waldstück trafen. »Wie schnell sich Fronten ändern können«, sagt Nussbaumer zu seinem ehemaligen Gegner, der ihm die Hand gibt und ihn dann umarmt. »Krieg ist der groteskeste Weg, Konflikte zu überwinden.« Während der vietnamesische Botschafter die Ausstellung eröffnet, demonstrieren draußen unter der gelb-roten Fahne des alten Südvietnam Flüchtlinge gegen die vietnamesischen Gäste aus Bonn und der alten Heimat. Später am Abend schlagen sie zwei junge Vietnamesen zusammen, die Tom Nussbaumer bei einer Veranstaltung in einer Kirchengemeinde hören wollen. Diese Erfahrung ist für den Amerikaner ein Schock. Unter der Fahne, unter der ihm jetzt Hass entgegenschallt, kämpften früher südvietnamesische Soldaten als Alliierte an seiner Seite. Mehr als in jedem anderen Krieg hat in Vietnam die Kriegsmaschinerie gewütet, sagt Tom Nussbaumer. Und es ist wichtig, heute daraus zu lernen. Er hat sich entschlossen, eine Einladung nach Vietnam anzunehmen, wo er sich erneut mit Tran Kin Chi treffen will, in ihrem ehemaligen Kampfgebiet. 3 Jahre vor der Begegnung zweier ehemaliger Soldaten aus Vietnam und aus den USA im nachgebauten Kriegsszenario des Bremer Überseemuseums hatten wir, mein Kollege und Freund Michael Geier und ich, an diesem früheren Sammelplatz kolonialer Beutestücke mit einer Dokumentation schon einmal versucht, verbreiteten Vorstellungen von den guten und den bösen Vietnamesen zu begegnen. In der Bundesrepublik war es immer unpopulär, die Schuld an den Zuständen in Vietnam, die zu immer neuen Flüchtlingsströmen führten, mit politischen und wirtschaftlichen Ursachen in Zusammenhang zu bringen, für die Verantwortung auch bei uns zu orten ist. Bei vielen Podiumsdiskussionen quer durch die Westdeutsche Republik geriet ich zum Beispiel in Konflikt auch mit regionalen Vertretern von Amnesty International, die mit den Umerziehungslagern und den darin ohne ordentliche Gerichtsverfahren Inhaftierten grobe Menschenrechtsverletzungen ausmachten. Bei einer solchen Gelegenheit habe ich einmal auf die Amnesty-Register der Menschenrechtsverletzungen im US-beherrschten Südvietnam vor 1975 verwiesen und um Beantwortung der Frage gebeten, was soll nach einer gesellschaftlichen Umwälzung mit den vielen tausend Menschenrechtsverletzern geschehen? In Deutschland gab es nach Ende des Zweiten Weltkriegs ordentliche Gerichte, die sprachen ein paar demonstrative Todesurteile, das Kreuz der dann folgenden Restauration mit Hilfe von Entnazifizierungsverfahren tragen wir noch heute. Wie kann die Forderung nach ordentlichen Gerichtsverfahren in einem Land realisiert werden, dessen Justiz eben noch zu den Mechanismen der Unterdrückung gehörte? Wer solche Fragen übergeht oder sie mit den Maßstäben einer lange von Notständen verschonten Gesellschaft beantwortet, argumentiert unredlich. Damit will ich die Praxis der vietnamesischen Behörden keineswegs rechtfertigen. Schon deshalb nicht, weil ich die selbstgestellte Frage auch nicht beantworten kann. Aber die Weigerung, bequeme Antworten aus irgendeinem hehren Katechismus zu übernehmen, lässt die Freiheit, immer neu nach Zusammenhängen zu fragen. Oft genug heißt das gegen den Strich.